Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zählt und adaptiere sie fürs heutige Kinder- und Jugendbuch sozusagen. Das Ganze gibt es als schicke Hardcover, illustriert von Martin Frey aus Stuttgart und als Hörbücher eingelesen von mir. Und der dritte Band erscheint nächsten Monat übrigens, deswegen habe ich den noch nicht dabei. Worum geht's? Es geht um diese Figuren, die Zwillinge Lena und Elias Schäfer, die wohnen in einem magischen Internat mitten in der Eifel, in der Burg Krähenfels. Und dort lernen sie einen Freund kennen, das ist der junge Herr ganz unten, das ist Pikrit. Pikrit ist ein sogenannter Labat, auf Hochdeutsch ein Vulkanteufelchen. Das sind die Ureinwohner der Eifel. Die kennt da jeder, auch wenn sie noch nie jemand gesehen hat. Die können sich nämlich unsichtbar machen. Und man erkennt sie trotzdem, wenn es auf einmal nach Schwefel riecht. Was in der Eifel durchaus öfters passieren kann. Das ist eine sehr vulkanische Gegend. Und dann war meistens ein Lavat in der Nähe und hat mal eben gepupst. Denn die essen sehr viel und benehmen sich sehr schlecht. Und im neuen Band, im aktuellen, der Schrecken der Teufelsschlucht, geht es in dieselbige, die Teufelsschlucht an der Grenze zu Luxemburg, bei Irrel in der Gegend, falls sich jemand auskennt, hinter Bitburg, wo das Bier herkommt. Und in diesem Roman kommen unsere Helden in die Teufelsschlucht und da beginnt das neue Abenteuer und es beginnt, wie viele Abenteuer beginnen, mit einem Dinosaurierangriff. Und das Kapitel heißt, kleine Brüder kommen aus der Hölle. Der Tyrannosaurus Rex war riesig. Das Maul weit aufgerissen, stand er zwischen den hohen Bäumen. Lena Schäfer konnte seine graubraune Haut sehen, die mächtigen Krallen an seinen Händen und jeden einzelnen tödlich spitz wirkenden Zahn. Mit einem Mal kam Lena sich sehr klein vor und sehr verletzlich. »Na«, erklang eine leise raunende Stimme direkt neben der Elfjährigen, »hast du schon Angst?« Lena seufzte. Kleine Brüder mussten direkt aus der Hölle stammen. Anders war nicht zu erklären, wie sehr Elias sie heute mal wieder nervte. Nein, antwortete sie und wandte sich von der lebensgroßen Statue des Dinosauriers ab. Aber du solltest welche haben, Hohlbirne, denn ich schwöre dir, nicht mehr lange und du bekommst gewaltigen Ärger mit mir. Hey, ich versuche nur, mich treiben zu lassen, sagte Elias. Abwehrend hob der schwarzhaarige Junge mit den vielen Allergien die Hände. Genau wie du gesagt hast, weniger planen, mehr machen. Dabei wich er vor Lena zurück und stieß prompt gegen das Nasenhorn eines ockerfarbenen Centrosaurus. Die Teufelsschlucht, in deren Umgebung sich die Zwillinge an diesem und die großen Echsenstatuen an jedem Tag aufhielten, befand sich in der Nähe der Eifler Gemeinden Irrel und Ernzen. Zusammen mit dem direkt daran angrenzenden Dinosaurierpark gehörte die Felsenlandschaft zu den tollsten Orten, die Lena je gesehen hatte. Und das lag nicht allein an den beeindruckend lebensechten Sauriern, Mammuts und anderen Tieren, die dort scheinbar überall herumstanden. Es lag auch an der Schlucht selbst. Bis zu 5 Meter hoch ragten die Wände aus natürlichem Sandstein rechts und links der beiden Schäfers gen Himmel. Alle paar Schritte fanden sich neue, faszinierend fremdartig wirkende Felsformationen, neue Gesteinsspalten und neue Entdeckungen. Bäume und Büsche wucherten zwischen den beeindruckenden Felswänden hervor, über die Wanderwege und bis ans Ufer der kleinen Bäche heran. Fast fühlte sich Lena, als sei sie durch einen Riss in der Wirklichkeit gefallen und in der Urzeit gelandet, lange bevor es Menschen gegeben hatte und Giganten wie der T-Rex die Welt regierten. In der Teufelsschlucht fiel es nicht schwer, sich diese Vergangenheit vorzustellen. Hier in den Schatten der Bäume und Felsvorsprünge wirkte sogar ein Saurier aus Plastik wie ein bedrohlicher Riese, dessen mächtige Kiefer jeden Moment zuschnappen konnten.
»Nicht vergessen, Kinder«, hallte plötzlich ein Ruf durch das Waldesdickicht. »In einer Stunde treffen wir uns alle wieder am Lagerfeuer drüben in der Schlucht. Keine Sekunde später, bitteschön. Pünktlichkeit ist...«
»Eine Tugend«, murmelten Lena und Elias gleichzeitig. Dann sahen sie einander an und prusteten los. Der Streit, den die Geschwister schon seit Tagen untereinander ausfochten, war kurzzeitig vergessen. Genau wie die Erdkundeprüfung, die ihnen bald bevorstand und sie ziemlich beschäftigte. Typisch Geiergift, sagte Elias leise und deutete in die Richtung, aus der die Stimme ihres Lehrers gekommen war. Der bringt echt immer dieselben Sprüche. Lena nickte. Der ist vermutlich viel zu griesgrämig, um sich neue auszudenken. Knut Geiergift war ihr Erdkundelehrer. Er hatte eine beeindruckend spitze Nase und eigentlich immer schlechte Laune. Dennoch wäre Lena ihm fast um den Hals gefallen, als er den Ausflug in die Teufelsschlucht und den Dinopark angekündigt hatte. 2 Tage lang wollte er dort mit seiner Klasse auf den Spuren der Eifler Vergangenheit wandeln, die Natur genießen und Wissenswertes über die Region erfahren als Vorbereitung auf die angedrohte Prüfung. Und für Lena, der die grauen Mauern und Klassenzimmer des Internats schnell mal zu eng wurden, konnte es keine bessere Art des Unterrichts geben. Ihr Bruder Elias war da allerdings ganz anders. Er war nicht nur eine ausgesprochene Hohlbirne, sondern auch leidenschaftlicher Stubenhocker. Wo Lena sich nach Sonne und Weite sehnte, fühlte Elias sich in der Nähe von Computern und Bücherregalen deutlich wohler. Manchmal kam es Lena vor, als vergäße ihr Zwilling die ganze Welt, wenn er seine Nase nur zwischen 2 Buchdeckel stecken oder für irgendeinen Monitor parken konnte. Nein, die Schäfers waren sehr unterschiedlich. Alle beide waren Stadtkinder, das schon. Und alle beide lebten seit einigen Wochen in diesem mysteriösen Internat, in der Eifel, einer waschechten alten Burg. Sonst hatten sie allerdings wenig gemeinsam. Zumindest kam es Lena mitunter so vor, besonders an Tagen wie diesem, wo Elias einfach nur nervte. Auch deswegen hatte sie seinen Rucksack versteckt, kurz bevor sie im Internat in den Bus zur Teufelsschlucht gestiegen waren. Nun hatte Elias keine Zahnbürste, keinen Schlafsack und auch sonst absolut nichts außer den Kleidern am Leib dabei, um die 2 Tage mitten in der Wildnis zu meistern. Das geschah ihm nur recht. »Weißt du, Lärmer«, sagte er nun und legte Lena einen Arm um die Schultern, »ich bin beinahe gar nicht mehr böse auf dich. Ehrlich nicht. Oh, okay, so ein Schlafsack wäre echt praktisch gewesen, aber diese Gegend hier? Nee, die ist wirklich, wirklich spannend. Und bestimmt hilfreich für unsere Prüfung. Ehrlich, ich freue mich, dass wir hier sind und...« Plötzlich verstummte er. Die Augen fest zugekniffen, nieste er bestialisch laut. Dann schon wieder und sogar ein 3. Mal. Erst danach dachte er daran, sich die Hand vor den Mund zu halten. »Alles in Ordnung?« fragte Lena schelmisch. Elias zog die Nase hoch, Tränen glitzerten in seinen Augen. »Schnupfen«, murmelte er. »Verdammt!« Die Begeisterung von eben schien verflogen. »Wie bitte?«, sagte Lena. Ihr Lächeln war so falsch wie ihre Sorge und natürlich hatte sie Elias genau verstanden. »Geht's dir etwa nicht gut, Brüderchen?« »Ich bekomme Heuschnupp«, begann er von vorn und deutlich lauter. Doch noch bevor er das Wort beenden konnte, brach ein weiterer Nieser aus ihm hervor. »Tschi!« »Heuschnupp-Tschi?« Lena legte den Kopf leicht schräg. »Tut mir leid, das Wort kenne ich nicht. Ist das Eifler platt?« So nannte man den Dialekt, den die Einheimischen hier sprachen. Leider hörten Lena und Elias ihn nur selten auf der zur Schule umfunktionierten alten Burg Krähenfels, wo allein der Hausmeister diese Sprache noch sprach. Und sie verstanden sie sogar noch seltener. »Gemein ist das sonst nichts«, beschwerte sich Elias und suchte in beiden Hosentaschen nach einem Taschentuch. »Du weißt genau, dass ich Heuschnupfen bekomme, wenn ich zu lange an der frischen Luft bin.« »Aber dagegen hast du doch Medikamente«, sagte sie ganz unschuldig. Elias nickte grimmig. »Klar, habe ich die daheim, im Rucksack.« »Ups.« Nun war sie es, die die Hand vor den Mund hob, doch ihr Entsetzen war nur gespielt. Und Elias wusste es genau. »Eines Tages«, knurrte er. Und dank seiner inzwischen vollkommen dichten Nase klang es eher wie »Eines Tages«. »Zahl ich dir das alles heim, Lärmer, hörst du? Alles.« »Du und welche Armee, Hohlbirne?« fragte Lena unbeeindruckt. Dann drehte sie sich um, strich dem Tyrannosaurus liebevoll übers grünbraune Kinn und ging weiter den Wanderpfad entlang und in Richtung ihres Lagers. Es stimmte zwar, dass kleine Brüder aus der Hölle kamen, aber an manchen Tagen, so dachte sie grinsend, konnte man sie trotzdem ganz schön ins Schwitzen bringen. Und so kommen unsere Freunde in die Teufelsschlucht. Sie sind da, um für eine Erdkundeprüfung zu lernen. Sie finden die Gegend auch ganz schick eigentlich, aber sie wissen wenig drüber. Und das ändert sich schon im nächsten Kapitel, denn was passiert, wenn man abends am Lagerfeuer sitzt? Irgendwann fängt einer an und erzählt Gruselgeschichten. Und manchmal ist das eine gute Idee, weil das unterhaltsam ist, das kann albern sein. Und manchmal ist das keine gute Idee, weil so eine Gruselgeschichte gruselig ist, insbesondere wenn mittendrin noch was anderes passiert. Und dieses Kapitel heißt Im Reich des Teufels und es erklärt nicht nur unseren Helden, sondern auch uns, warum die Teufelsschlucht eigentlich Teufelsschlucht heißt und nicht, weiß ich nicht, Vanillepuddingschlucht. Die Nacht war sternenklar und überhaupt nicht kühl. Ein sanfter Wind brachte die Baumwipfel zum Rascheln und irgendwo im Dunkel rief eine Eule. Elias Schäfer lag auf dem Rücken und sah zum Firmament hinauf. Er konnte das Sternbild Orion erkennen, den kleinen Wagen, das langgezogene W der Cassiopeia. Außerdem hörte er das beruhigende Knistern des Lagerfeuers neben sich. Ihm war angenehm warm und die Decke unter seinem Kopf war weich. Vielleicht, dachte er zufrieden, wird diese Nacht doch nicht so übel. Doch da hatte er die Rechnung ohne seine Mitschüler gemacht. »Herr Geiergift?« fragte Metab irgendwo links von Elias. Dem Fingerschnippen nach zu urteilen, das auf die Worte folgte, zeigte die kleine Streberin mit den langen Locken sogar auf, hier, mitten in der Wildnis. »Herr Geiergift?« »Ja, Metab«, ihr Lehrer seufzte, missgelaunt wie eh und je. »Warum heißt diese Gegend eigentlich Teufelsschlucht, wissen Sie das?« »Das wüsste ich auch gern«, sagte Philipp. Weitere Schüler schlossen sich an. Herr Geiergift ließ ein leises Ächzen hören, dann raschelte seine Kleidung. Als Elias den Kopf zu ihm drehte, war der Lehrer aufgestanden und ging hinter den Schülern, die im Kreis um das Feuer saßen, entlang. Ein ganz und gar untypisches Funkeln lag in seinem sonst so strengen Blick. »Ihr wollt die Geschichte der Schlucht hören?«, fragte Herr Geiergift. Zu dem Funkeln gesellte sich nun noch ein ebenso leichtes wie grimmiges Lächeln. »Traut ihr euch das wirklich?« Metab und Philipp sahen einander erstaunt an. Sagte Metab. »Ja?« Aber es klang eher wie eine Frage als wie eine Antwort. Geiergifts Lächeln wurde breiter und bedrohlicher. »Also gut, ich werde sie euch erzählen, Kinder. Aber kommt nicht zu mir, wenn ihr nachher vor lauter Angst keinen Schlaf findet, verstanden? Ihr wolltet es so, nicht ich.« Nun sagte niemand mehr etwas. Die gesamte Klasse saß regungslos da und lauschte dem Lehrer mit der spitzen Nase. Auf allen Gesichtern fand Elias die gleiche Mischung aus Neugierde und langsam knospender Furcht. »Es ist schon sehr, sehr lange her«, begann Herr Geiergift. Noch immer ging er im Kreis um die Schüler und das Lagerfeuer herum. Dabei wirkte er fast wie ein alter Hexenmeister. »Damals lebte noch kein Mensch in der Südeifel. Und das Ferschweiler Plateau war öd und leer.« Elias schluckte. »Ferschweiler Plateau«, so hieß diese Hochebene, zu der auch die Schlucht gehörte. Das hatte er doch erst heute Nachmittag auf einer der Schautafeln gelesen, die Wanderwege säumten. Geiergift fuhr fort. Mit jedem neuen Satz wurde seine Stimme tiefer, sein Tonfall verschwörerischer. Er klang ganz anders als im Unterricht. Er klang, als verrate er seinen Schülern gerade eine ebenso geheime wie wichtige Sache, eine verborgene Wahrheit. Doch das leere Land blieb nicht lange leer. Der Teufel selbst kam aus den tiefsten Tiefen der Hölle hierher, der gehörnte Satan persönlich. Er kam in die Eifel, um sich auf Erden eine zweite Heimat zu erschaffen, einen Ort, an dem er sich verstecken und neue Gemeinheiten aushecken konnte. »Und die Teufelsschlucht ist dieser Ort?« hauchte Metab. Sie war ganz blass geworden, nervös sah sie sich um. Geiergift nickte ernst. »Oh ja, deswegen heißt die Gegend hier so. Ihr habt euch die Felsspalten und hohen Steinwände doch selbst angesehen. Glaubt ihr etwa wirklich, die seien einfach so von selbst entstanden? Glaubt ihr, die Natur hätte die geformt, so eine
unwirtlich scheinende Gegend voller tiefer Abgründe und Schatten, voller wildem Wasser und lockerem Gestein, wo jeder unachtsame Schritt zur tödlichen Falle werden kann? Nein, Metap. Die Teufelsschlucht ist das Werk des Teufels. Der Lehrer war stehen geblieben, direkt am Feuer. Die Flammen warfen wilde Schatten auf sein Gesicht, während er den Blick von einem Schüler zum nächsten wandern ließ. Vergesst das nicht, wenn ihr darin umherspaziert, hört ihr? Vergesst es auch nicht, wenn ihr gleich in euren Schlafsäcken liegt. Seid immer auf der Hut. Wer weiß? Schon hinter dem nächsten Stein oder dem nächsten Busch kann der Teufel auf euch lauern. Wir sind hier in seinem Reich, Kinder, und da bestimmt er allein die Regeln. Kalte Schauer zogen über Edias Rücken. Mit einem Mal kam ihm die Nacht absolut eisig und feindselig vor. Jedes Rascheln der Baumwipfel war wie ein drohender Angriff aus dem Dunkel. Und das Heulen der Eule wirkte plötzlich ganz verwunschen und klagend. »Was für ein Unfug«, murmelte Lena und lachte so leise, dass nur Elias, der direkt neben ihr saß, sie hören konnte. »Glaubt er wirklich, mit diesen Schauermärchen kann er uns Angst einjagen?« »Ehrlich, Hohlbirne, ich habe im Kindergarten schon bessere Gruselgeschichten gehört. Im Kindergarten!« Einen Herzschlag später hallte ein Schrei durch die nachtschwarze Teufelsschlucht. Er war schrill und gellend, voller blankem Entsetzen, hilflos, hoffnungslos. Die Schüler zuckten zusammen. Elias schreckte hoch und sah sich nach allen Seiten um. Metap versteckte sich hinter Philipps Rücken. Paul, das rothaarige Fußballass aus Elias Nachbarzimmer, griff ins Feuer und zog einen brennenden Ast heraus, den er dann wie eine Waffe vor sich hielt. Sogar Lena war blass geworden. Einzig Herr Geiergift bewahrte Ruhe.
»Was soll das?«
fragte der Lehrer streng. Er sah nicht zum Waldrand, sondern seine Klasse an. Sehr, sehr grimmig.
»Erlaubt ihr Knirpse euch etwa einen Streich mit mir?«
Der Schrei wiederholte sich. Abermals schnitt er durch die stille Nacht wie ein Messer durch weiche Butter, laut und panisch und absolut grauenvoll.
»Das waren wir nicht.« Lena stand langsam auf. »Das kommt von da drüben, Herr Geiergift.«
Sie zeigte ins Dunkel, jenseits des Lagerfeuers.
Ihr Lehrer nickte. »Na, braucht jemand Hilfe? In Ordnung, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Ihr nehmt euch alle so eine Fackel wie Paul und dann gehen wir gemeinsam dieser Stimme entgegen. Schnell!«
»Hilfe?« Elias wusste nicht so recht. Vielleicht war da draußen jemand in Schwierigkeiten. Aber vielleicht schrie da auch der Teufel, um die Besucher der Burg Krähenfels in die Irre zu führen. Was, wenn das eine Falle war? Wer schlich denn nachts schon allein durch die Teufelsschlucht? Doch wohl nur der Teufel selbst, oder? »Lena«, flüsterte er und griff ängstlich nach der Hand seiner Schwester. Sie lachte spöttisch, drückte seine Hand aber ganz fest. Dann zogen sie los mit brennenden Fackeln ins Dunkel der Felsenschlucht. »Und wir merken also, irgendwas in der Teufelsschlucht geht nicht mit rechten Dingen zu, und das gehört sich auch so, denn wir haben es mit einem Abenteuerbuch zu tun. Und wie eingangs schon erwähnt, nehme ich mir die Sagen und Legenden der Region, die Geschichten, die Oma schon erzählt hat, und erzähle sie so, wie man heute Kinderbücher erzählt. Ich schreibe unter anderem für Thienemann, ich schreibe für Schneiderbuch und eben für den Eifelbild Verlag Kinderbücher seit 11 Jahren jetzt schon. Und ich erlaube mir, das zu tun mit den Geschichten, die man mir als Kind schon erzählt hat. So ist Sagenhaft Eifel entstanden. Ich schreibe es für den Eifelbild Verlag in Halle 3. Und mit das Schönste, wenn man Kinderbücher schreibt, ist, man kommt zu Kindern. Man kommt in Schulen, man kommt auf Lesefestivals, man kommt in Büchereien und darf lesen und erzählen. Und wenn ich ein bisschen was erzählt und gelesen habe aus meinen Büchern, frage ich meistens in die Runde, hat denn noch jemand eine Frage? Und wenn man das vor 50 Kindern macht, kommen danach gefühlt 120 Arme in die Höhe. Macht man das vor 10 Erwachsenen, gucken alle zu Boden. Hat zufällig jemand eine Frage? Damit ist die These erneut bewiesen. Ich habe dieses Buch... Oh, Entschuldigung, bitteschön. Ha! Die Frage ist, auf wie viele Bände ist die Reihe angelegt? Diese Reihe erscheint parallel als Hardcover und als Hörbuch. Das hier ist Band 2 und ja, die Hörbücher sind von mir eingelesen. Gibt's alle hier um die Ecke.
Band 2 ist dieser, der erschien im April, letztes Jahr. Band 3 erscheint nächsten Monat. Er heißt Im Reich der Matronen. Ich weiß das so genau, weil ich Ihnen gestern Druckfreigabe gegeben habe. Das heißt, der Verlag darf die Druckdaten jetzt in die Druckerei schicken und in 2 Wochen ist das Buch dann da und danach auch im Handel. Band 4 ist unterschrieben, der passiert, der erscheint im Oktober zur Frankfurter Buchmesse und aktuell reden wir sehr, sehr konkret, soll heißen, es ist noch nicht unterschrieben, aber der Vertrag ist schon formuliert. Über Band 5 und Band 6, die sind für nächstes Jahr geplant und bislang spricht nichts dagegen, dass es danach weitergeht. Aber die 6 sind auch schon eine stramme Leistung dafür, dass es ein sehr kleiner Verlag ist, mit dem ich dieses Projekt mache. Warum mache ich das eigentlich mit so einem kleinen Verlag? Ganz einfach, der Verleger ist ein Kindergartenfreund von mir. Und als er diesen Verlag gründete, überlegte er sich, wen kenne ich, wen kann ich um Gefallen bitten, wer sagt nicht direkt nein? Und da hatte er recht. Und wir haben alle Freude dran, deswegen machen wir es so lange weiter, wie wir Spaß dran haben. Und ich habe hauptsächlich Spaß dran. Schreiben macht Spaß, aber Schreiben ist auch Arbeit. Ich habe hauptsächlich Spaß dran, wenn ich damit unterwegs sein darf, so wie heute. Und erzählen darf, nicht zuletzt vor Kindern erzählen darf. Ich habe dieses Buch gelesen in der Teufelsschlucht selber, vergangenes Jahr im April. Das war die große Premierenlesung am Schauplatz des Geschehens. Und vor meiner Lesung habe ich eine Führung gemacht durch die Teufelsschlucht und ein junger Mann namens Lukas, ich darf den Namen nennen, er war 9 Jahre alt, kannte das Buch schon, das war da vielleicht eine Woche draußen, er kannte es schon und führte die Gruppe durch die Teufelsschlucht, weil er mehr Spaß dran hatte als der eigentliche Fremdenführer und sagte die ganze Zeit Formulierungen aus meinem Buch, zum Beispiel, jeder Schritt kann tödlich sein. Die ganze Gruppe hat gelacht, Lukas wusste nicht, dass ich Teil der Gruppe bin und besser kann es nicht sein. Das sind so Momente als Autor, wo man sich, und zwar ohne Übertreibung, denkt, okay, wenn ich jetzt tot umfalle, dann war das okay. Das hat genügt, das hat gereicht, das war sehr in Ordnung so. Hat sonst zufällig jemand eine Frage? Andernfalls erzähle ich nämlich einfach weiter. Überlegt es euch gut. Wollt ihr was wissen? Eine Frage, die immer kommt, wenn ich vor Erwachsenen lese, ist, können Sie davon leben? Ich gebe auch Schreibkurse und vor meinen Schreibschülern sage ich immer, wenn solche Fragen kommen, antworten Sie das, was ich auch immer sage. Würden Sie das Ihren Metzger fragen? Die meisten Leute würden darauf antworten, nö, meinen Metzger würde ich nie fragen, ob er davon leben kann. Ich gehe davon aus, dass er es kann. Gut, sage ich, dann fragen Sie den Fragesteller doch danach, warum gehen Sie davon aus, dass ich es tun würde, wenn ich es nicht könnte? Soll heißen, selbstverständlich kann ich davon leben. Ich mache das seit 11 Jahren hauptberuflich. Das ist mein Beruf, das ist das, was ich tue. Ich schreibe Bücher und reise durch die Gegend und lese daraus vor. Von daher ja. Eine andere Frage, die Erwachsene ständig stellen, ist, wie schreibt man eigentlich ein Buch und können Sie mir dabei helfen? Zu Frage 2, nein. Ich bin Autor in erster Linie. Zu Frage 1, die eigentliche, wahre Antwort ist sehr, sehr kurz. Ein Wort nach dem anderen. Aber die meisten Leute sind damit nicht zufrieden, deswegen sage ich gerne das, was Douglas Adams sagte. Man guckt so lange auf ein Blatt Papier, bis der Kopf blutet. Und das trifft es eigentlich sehr viel genauer, denn es ist eine sehr einsame Tätigkeit. Ich sitze im stillen Kämmerlein und denke mir Sachen aus. Das macht durchaus Spaß, aber nehmen Sie mich beim Wort, es ist Arbeit, an manchen Tagen sogar mehr als andere. Dritte Frage, die dann direkt im Anschluss kommt. Was machen Sie denn, wenn Sie eine Schreibblockade haben? Nichts, ich schreibe weiter. Es gibt keine Schreibblockaden. Es gibt nur fehlende Motivation. Und die ist normal. Es gibt Tage, an denen funktionieren sie besser. Es gibt Tage, an denen funktionieren sie schlechter. Das Entscheidende ist, dass auch das, was Sie an schlechten Tagen schreiben, geschrieben werden muss, damit Sie es besser machen können. Schreiben, schreiben, schreiben. Sie müssen es niemandem zeigen, bis Sie der Meinung sind, dass es gut ist. Und wie lange das dauert, liegt ganz allein bei Ihnen. Aber schreiben Sie es erstmal hin. Denn was Sie noch nicht geschrieben haben, können Sie danach auch nicht verbessern. Das sind so die Standardfragen, die kommen, wenn ich vor Erwachsenen lese. Wenn ich vor Kindern lese, kommen ganz andere Fragen. Hat Ihre Frau auch eine Brille? Ja. Wohnen Sie in einem Schloss? Nein. Mit welchem Auto sind Sie hier? Mit der Bahn. Möchte sonst noch jemand was wissen? Falls dem nicht so ist, danke ich für die Aufmerksamkeit. Oh, bitteschön. Da weiß jemand Bescheid. Ich schreibe auch viele Bücher zusammen mit Co-Autoren, beispielsweise mit Bernd Perplies. Ist es einfacher, Bücher alleine zu schreiben oder zu zweit? Beides tatsächlich. Wenn ich alleine schreibe, muss ich keine Kompromisse eingehen. Logisch. Wenn ich mit einem Co-Autor schreibe, zwei Leute haben zwei verschiedene Ideen und müssen erstmal einen gemeinsamen Nenner finden. Das ist mitunter gut fürs Buch, weil mehr Ideen sind auch immer automatisch mehr gute Ideen. Aber das kann auch schon mal zu Diskussionen führen. Was immer hilft, wenn man einen Co-Autor hat, ist die Verhandlung mit dem Verlag. Dann kann nämlich einer den guten Bullen spielen und einer den bösen Bullen und man kriegt mehr Sachen durchgedrückt, weil man von zwei Seiten schießen kann, auf Deutsch gesagt, als wenn man alleine ist. Aber wie gesagt, Sven Nieder, der Verleger vom Eifelbild Verlag, ist ein Kindergartenfreund von mir, bei dem brauchte ich bislang keinen bösen Bullen und wir haben schon ganz viele Bücher zusammen gemacht, nicht nur diese Reihe, sondern auch mehrere Sachbücher über die Eifel, Bildbände, die ich betexten durfte. Und das macht immer großen Spaß. Ich gehe jetzt nach dort drüben und signiere die Bücher, die Hörbücher. Ich habe von beiden Bänden ein paar dabei. Davon abgesehen sind der Eifelbild Verlag und ich noch bis Sonntag hier in Leipzig auf der Messe in Halle 3, Stand E300, E wie Eifelbild Verlag. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch ein bisschen und vielleicht bis bald.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.